Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Diese Folge geht im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut. So klären wir, was genau in euer Gepäck muss, damit der Trip erfolgreich wird, und sprechen über die neuesten Ereignisse auf der Isle of Man. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Es ist wieder soweit, Gasgeflüster, und ich muss sagen, ich bin sowas von nervös heute, gucke aber gerade in ein extrem entspanntes Gesicht. Jan sitzt mir hier gegenüber, tiefenentspannt, sieht aus wie der Podcast-Host Joe Rogan in der deutschen Version, also sehr, sehr lässig. Jan, wie geht's dir? Bist du auch aufgeregt, und du kannst dir sicher vorstellen, warum ich heute in unserer Aufnahme so himmelig bin hier?
Mit Sicherheit. Bist du aufgeregt, ob die Qualität diesmal gescheit wird? Weil vielleicht sollten wir damit kurz einsteigen. Wir müssen uns entschuldigen. Unsere 100. Jubiläumsfolge, und erstmal hallo Michel, hat uns nicht davor gefeit, technisch alles so hinzubekommen. Wir machen das zwar jetzt schon ein paar Jährchen, trotzdem sind wir dumm. Auf jeden Fall gab es beim Upload so ein bisschen Probleme. Du warst in der 100. Jubiläumsfolge nicht verzögert oder sonst wie irgendwie hängen geblieben, sondern nach dem Upload haben sich irgendwie die Audiospuren verzogen. Keine Ahnung, woran das lag. Und deine Antworten liefen immer so ein bisschen oder ließen auf sich warten. Und ich habe dich noch mehr als sonst schon früher unterbrochen. Ja. Dafür entschuldigen, wir haben es versucht mit dem Re-Upload. Keine Ahnung, ob das mittlerweile funktioniert hat. Aber ja, darüber hinaus bin ich natürlich auch weniger aufgeregt als vielmehr voller Vorfreude, denn nächstes Wochenende ist es soweit, die Gasgeflüster-Ausfahrt 2023, und wir müssen vorab schon so viel sagen, alle, die sich jetzt melden, sorry leider, weil es sind mittlerweile irgendwie um die 25 Leute. Wir haben es ja in der letzten Folge schon gesagt, der René, aka Kavazetz, hat sich auch schon wieder als Tourguide bereit erklärt. Wir haben auch schon telefoniert und ein bisschen was vor und so weiter. Aber mit noch mehr Leuten wird es irgendwann einfach unübersichtlich, und wir wollen ja Spaß haben, wir wollen Zeit mit euch haben. Und es ist der Wahnsinn. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe mit allen, die mitfahren, und da geht's noch mehr ab, als wenn wir hier einfach labern. Also
Eskalation.
Wir müssen irgendwie überhaupt nichts moderieren. Ja, wirklich, mega. Es ist schon der WhatsApp-Stammtisch. Da wird hin und her geschrieben, sich ausgetauscht über Motorräder, die Luxusprobleme, welches Motorrad man denn jetzt mitnimmt zur Ausfahrt. Das habe ich ja bekanntermaßen nicht. Michel, bei dir, keine Ahnung, ob du mit deinem Pitbike kommst oder deiner Schwalbe, Triumph, oder dann doch irgendwie auf einmal mit einer Chopper angefahren kommst. Also es wird auf jeden Fall spannend. Ich freue mich total. Die Leute sprechen sich schon ab, kommen aus allen Regionen Deutschlands angefahren, bilden quasi Fahrgruppen. Ich selbst werde aus München freitags starten, Sabrina einsammeln. Dann hat sich, oh, jetzt habe ich, sorry, gerade den Namen
Attila
nicht präsent.
Ist es Attila, der Attila?
Genau, angemeldet, stimmt, so war es, auch irgendwie aus dem Fränkischen. Ich kenne mich da ja auch nicht aus. Habe schon zu Sabrina gesagt, ich fahre dahin, stumpf, einfach Landstraße zum vereinbarten Treffpunkt. Und dann darf ich auch nur noch hinterherfahren, kommt mir aber ganz zugegen. Freue ich mich sehr drauf. Am nächsten Tag darf ich ja auch einen Tourguide spielen. Da muss ich dann vorwegfahren. Aber ja, deshalb bin ich auch voller Vorfreude. Deine Nervosität geht in die gleiche Richtung, oder was hat es damit auf sich?
Ja, ganz genau. Und an dieser Stelle muss ich tatsächlich mich bei den Teilnehmenden, die jetzt in der Gruppe unterwegs sind und auch so ein bisschen diese Fahrgemeinschaften bilden, vorab schon mal entschuldigen, dass ich mich da diesbezüglich noch nicht zu Wort gemeldet habe. Ich hatte das ja im Vorfeld schon angedeutet. Ich weiß noch nicht genau, woher ich anreise. Und du hast es jetzt so ein bisschen mit ins Spiel gebracht. Ich weiß auch tatsächlich noch nicht, mit welchem Gefährt ich komme. Ich bin also noch in der Organisationsphase. Vielleicht kann ich euch da noch ein kleines Highlight mitbringen und auch die Möglichkeit bieten, dass ihr da wirklich mit was Außergewöhnlichem meine Probefahrt machen könnt. Da bin ich gerade noch dran. Das heißt, habt noch etwas Geduld in Bezug auf die Rückmeldung von mir, mit was angereist wird. Vielleicht bleibt das auch eine Überraschung. Aber auch in Bezug auf die gemeinsame Anreise. Ich komme ja aus Darmstadt, oder zumindest auf jeden Fall aus dem mitteldeutschen Raum. Da waren ja auch schon, oder mittleren deutschen Raum, nicht mitteldeutsch, da waren ja auch schon einige, die sich gemeldet haben. Also ich melde mich da auch noch so Wort, sobald die Umstände geklärt sind. Und was ich aber auch sehr witzig finde, was mir sehr, sehr gut gefallen hat in der Gruppe, es hat sich jetzt auch eine sehr schöne Bierdiskussion entsponnen, und die die lokalen Spezialitäten werden da hin und her jongliert und hin und her geworfen und quasi schon für uns geplant, was da mit für uns zum Probieren zur Ausfahrt mitgebracht wird. Und ich befürchte schon fast, es könnte eine ziemliche Eskalation werden und frag mich, ob wir vielleicht am Freitagabend schon so dermaßen versumpfen, dass am Samstag überhaupt gar kein Motorradfahren möglich ist, weil es zu bierlastig wird am Anfang.
Das wird natürlich nicht passieren, denn am Ende eint uns ja die Leidenschaft nicht nur fürs Bier, sondern auch fürs Motorradfahren. Und wir haben ja, wie schon gesagt, eine schöne Tour ausgefeilt. Wenn das Wetter alles so mitspielt, wird es an den hohen Warte-Stausee gehen, an die hohen Warte so. Ich war da mal zu meinen Studienzeiten so ein bisschen im Thüringer Wald unterwegs. Das ist jetzt aber auch schon wieder 8 Jahre her tatsächlich. Hui, ewig lange Zeit. Und habe aber schöne Erinnerungen daran. Einzig vielleicht so ein bisschen getrübt durch unzählige Streckensperrungen. Und das treibt uns auch jetzt schon wieder um. Ich habe dann mit einer Lokalität dort telefoniert und die sagten, nö, das kannst du jetzt besser, ich kann den Dialekt nicht nachmachen. Aber
ja, ist alles gesperrt hier, aber müssen sie gucken, wo sie lang fahren, müssen sie richtig planen vorher, weil sonst kommen sie ja gar nicht an zum Würstchen essen. Das wird nicht.
So, ja, gell, sagen die auch immer. Herrlich. Also das bleibt abzuwarten, aber wir finden was. Und ich meine, der Weg ist das Ziel. Und wenn der dann halt irgendwie über 3 Umwege geht, ist es auch völlig in Ordnung. Ich hätte da schon eine fließende Überleitung zu einem Thema, das ich heute mitgebracht habe. Aber Michel, ich glaube, du wolltest zum Thema Kommunikation auch noch was mitbringen. Das hast du mir, glaube ich, so im Vorgespräch angeteasert.
Ganz genau. Und zwar haben wir nicht nur die WhatsApp-Gruppe, sondern du hast ja die Informationen zu Anreise, Lokalitäten, Hotel etc. im Vorfeld ja schon per E-Mail an die Teilnehmenden verschickt. Und da gab es natürlich dann auch Rückmeldungen, weil wir auch so ein bisschen die privaten Informationen, Telefonnummer für die Organisation gesammelt haben. Und meine, ja, wo ich wirklich mich sehr, 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 sehr gefreut habe und auch die Vorfreude für mich sich noch ein bisschen verstärkt hat, war die E-Mail von Stefan, der auf die Info-E-Mail geantwortet hat und schrieb, ich bin mega gespannt, wird auf jeden Fall mein Highlight für dieses Jahr. Und so fühlt sich das inzwischen jetzt für mich auch an. So, ne? Es ist so viele, ich fahre zwar viel Motorrad, bin zwar viel unterwegs, aber halt nie in diesem Rahmen und halt auch nie so in dieser, wie soll ich sagen, entspannten Urlaubskonstellation. Ich meine, wir veranstalten das zwar in Anführungsstrichen, aber es ist ja trotzdem für uns eine Stammtischausfahrt, ne? Und da bin ich tatsächlich auch schon in riesiger Vorfreude und auch sehr, sehr gespannt, jetzt endlich die ganzen Leute, die uns regelmäßig kontaktieren und Feedback geben und hier mithören, mal persönlich kennenzulernen und da in den Austausch zu gehen. Also da freue ich mich tatsächlich sehr, 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 sehr drauf.
Total. Und ich meine, das Schöne ist ja auch, wenn so ein Hobby irgendwie vereinen kann. Und ich erinnere mich auch an letztes Jahr, als wir ja wo waren wir da unterwegs? Nicht Odenwald, was da nördlich davon?
Nee, im Taunus.
Im Taunus unterwegs waren, so nämlich. Und der René vorab gefahren ist und wir dann auch über so eine Kuppe kamen und die Sonne und du siehst vor dem Motorräder, hinter dem Motorräder und so dieses Gefühl, hey, uns alle eint die Freude an einer Sache und kommen irgendwie aus allen unterschiedlichen Bereichen des Lebens so und kommen da aber zusammen. Freue ich mich für mich auch auf jeden Fall, ein absoluter Gänsehautmoment und bin sehr gespannt. Hoffen wir jetzt, dass das Wetter mitspielt. Wir essen unsere Teller schon immer ganz leer und trinken auch das Bierchen leer.
Wichtig.
Und dann steht dem hoffentlich auch nichts mehr im Wege. Und damit kommen wir zu meinem Thema, mit dem ich jetzt hoffentlich anfangen kann.
Go for it. Go, go, go.
Ja, nämlich packen. Wir haben noch nie so richtig über das Thema Packliste gesprochen, oder?
Haben wir tatsächlich nicht. Und ich bin tatsächlich da jetzt auf deine Expertise auch angewiesen, weil ich ja nicht Touren erfahren bin, so wie du das bist und eigentlich mir da gar keine großen Gedanken machen. Und ich reise ja auch, ich bin ja nicht so dieser Koffer beziehungsweise Tankrucksack-Typ, sag ich mal. Wenn ich jetzt irgendwie mal unterwegs gewesen bin, das sind ja dann immer nur so 2 oder 3 Tagesgeschichten gewesen, dann habe ich halt einfach immer einen Rucksack, eine Zahnbürste, ein Duschgel, 3 Paar Socken, Unterhosen, fertig so. Das ist quasi meine Ausrüstung. Und habe mir tatsächlich für dieses eigentliche längere Motorradtourenfahren noch nie Gedanken weiter gemacht, weil halt einfach auch, wie gesagt, die Packmittel nicht da waren. Aber du hast im Vorgespräch deinen Tankrucksack schon angesprochen. Was sind denn deine wichtigsten Dinge, die du auf jeden Fall da unbedingt dabei haben willst?
Ja, also Expertise würde ich mir jetzt auch nicht unbedingt zuschreiben. Ich kam nur drauf, basierend auf unserer vorletzten Folge zusammen mit Sabrina. Die war ja auch wirklich sehr beeindruckend und sie plant ja eine riesengroße Tour und hat, glaube ich, auch die Motorräder und ich nenne es mal Infrastruktur, um ordentlich was mitzunehmen. Und wir haben uns ja da auch wirklich über Rettungssysteme irgendwo im Outback unterhalten. Also ich glaube, das ist schon irgendwie so das Next Level Packen, wenn man so will. Ich habe ja sonst wirklich auch eher ja, gar nicht so die Möglichkeit. Ich muss auch ehrlich sagen, so eine S1000R, wie ich sie fahre, hinten noch mit so zwei Koffern drauf und so, da sperre ich mich halt auch ein bisschen drauf dagegen, weil ich finde, das sieht einfach wirklich ultra kacke aus. Mhm. Das heißt, tatsächlich habe ich einfach einen Tankrucksack, ich glaube sogar den originalen des Herstellers, der dann
was
also
auch wieder, was auch wieder so ein bisschen typisch BMW ist, muss ich sagen.
Wieso?
Naja, weil bei BMW-Fahrern ist das ja so ausgeprägt, dass dann quasi das Komplettset gekauft wird. Ne? Die haben dann einen Schubert-Helm, der BMW gebrandet ist. Die haben einen Held-Kombi, der BMW gebrandet ist. Die haben Held-Handschuhe, die BMW gebrandet sind. Die haben Daytona-Stiefel, ja, die aber BMW gebrandet sind. Also das und natürlich dann auch das Equipment drumherum so. Ne? Also ich habe ja diese R18 gehabt, so mit diesen Satteltaschen und so. Alles original von BMW, was ich halt einfach total verrückt finde.
So. Also ich glaube, das Ding ist halt, da hast du recht, das ist so dieses eine Klientel, das wahrscheinlich dann da einfach zum Händler gehen kann, die goldene oder Platin-Kreditkarte hinklatschen und sagt,
schwarz American Express, so, ja. No limit.
Ja, so quasi vorne reinläuft, die Jeans und das T-Shirt einfach schon auf der Schwelle auszieht, in die Umkleide geht, kompakt angezogen rausgeht und dann steht da das Motorrad irgendwie. Oder ich glaube, es gibt dann noch die Alternativen, die Leute, die meinen, sie würden sich ein bisschen intensiver damit beschäftigen, die dann aber so eine GS Adventure kaufen für so richtig die dicken Sachen und dann aber damit entweder zu, wie heißt denn, Wunderlich oder Touratech oder sonst was spazieren. Ja, also auch diese typischen Zulieferer, nenne ich es mal, die aber auf gar keinen Fall irgendwie zu Lewis oder sonst was gehen oder hier in München zum Spätzünder, auf gar keinen Fall siehst du die da. Und dann halt mit dieser komplett Touratech Textilkombi oder sowas um die Ecke kommen, die halt irgendwie 50.000 verschiedene Belüftungsmöglichkeiten haben, wahrscheinlich noch ein Fieberthermometer, das sich automatisch hinten in den Popo reinsteckt, wenn man irgendwie erhöhte Temperatur hat, und lauter solche Gedönse, ja, keine Ahnung. Und dann aber halt da auch das Zubehör, also dann irgendwie nochmal ein Tankrucksack, der dann genauso passt. Ich muss fairnesshalber dazu sagen, bei mir war es so ein bisschen anders. Ich habe mich zwar auch nicht so damit beschäftigt, aber ich habe mir das, glaube ich, dann irgendwann mal zu Weihnachten oder so gewünscht und ich glaube dann einfach, der hat mir den dann geschenkt, der hatte dann wiederum keinen Bock, wie sagt er mal, Kanonenkugel auseinanderzusetzen, wie ich sie fahre, das Motorrad ist ihm ja völlig fremd und hat überhaupt keinen Bock drauf und hat, glaube ich, einfach nur gegoogelt, BMW S1000R Tankrucksack und dann haben die bei BMW Motorrad wahrscheinlich die Google-Ergebnisse so gesponsert, dass das halt ganz vorne ab drauf kam, hat den Vorteil, dass es halt perfekt in diesen Tank so reinpasst. Mittlerweile auch ein bisschen in die Jahre gekommen, oben so eine Klarsichtfolie drauf, weißt du, wo du dann so eine Karte drunter packen kannst, wer braucht heute.
Ja, wo das Handy rein, oder die Karte, früher hast du eine Karte.
Ja, natürlich, so, und das ist jetzt mittlerweile schon so vergilbt oder so, also kannst du auch nicht mehr so richtig durchschauen, färbt schon an manchen Sachen sowas ab. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Liter Volumen der hat. Fakt ist auf jeden Fall, ich versuche immer die Grenzen der Physik damit auszuloten, aus 15 Liter dann irgendwie doch 20 zu machen oder keine Ahnung, wie viel es da drin sind, weil das bringt mich zum Thema Packen. Ne? Das heißt, ich muss auch immer sehr spartanisch unterwegs sein und ich war froh, dass du vorher, nachdem du gesagt hast, du nimmst dann immer drei Socken mit und Unterhose, dann doch noch der Plural kam und es nicht nur bei einer bleibt, weil ich glaube, das ist so die Grundausstattung, die sollte man doch tatsächlich regelmäßig wechseln und vermutlich auch in der Anzahl an Tagen, die man unterwegs ist, dabei haben oder aber das klassische Rei in der Tube oder wie sonst noch dieses spontane Waschmittel gilt. Aber ja, damit...
Ja, oder du hast natürlich auch die Option zu sagen, okay, ich drehe das Ding von rechts auf links und dann kannst du auch da nochmal 50% der Packmenge sparen, kannst du theoretisch auch mit den Socken machen, so, ne? Dann hast du quasi die dreckige Seite außen, fühlt sich an wie frisch gewaschen und du musst aber nicht so viel Zeug transportieren. Das ist natürlich für jemanden, der nur so einen winzigen Tankrucksack hat, vielleicht gar nicht verkehrt, musst dich dann halt aber nicht wundern, wenn die Leute eher Abstand zu dir halten, weil du so einen leichten Pippi, harter Käsegeruch.
Ja, oder wenn du dann am Blumenfeld vorbeifährst, nach dir die Blumen einfach abknicken. Michel, das ist sowas, ist sowas von widerlich. Okay. Aber ich glaube, das ist so der Standard. Aber ich meine, sind das so die ersten Sachen, die dir einfallen, wenn du packst fürs Motorrad?
Tatsächlich ja, weil wenn ich unterwegs bin, das liegt ja auch an der Art und Weise, wie du reist und wohin du fährst und was du so für Tour machst, ne, dann ist das halt irgendwie übers Wochenende im, ich sag mal, deutschsprachigen Raum, ne, oder im Nahfeld, sage ich jetzt mal. Und was, da brauche ich kein Werkzeug. Da brauche ich vielleicht maximal eine Kredit- oder meine ADAC-Karte, dass wenn halt irgendwie was passiert, ich mir halt jemanden zur Unterstützung sozusagen rufen kann. Und die Motorräder sind ja heutzutage technisch auch so gut, sage ich jetzt mal, dass ich mir um den rein mechanischen oder technischen Aspekt halt überhaupt gar keine Gedanken mache. Und dann geht's halt drum, okay, was, wie lange bin ich unterwegs und was mache ich vielleicht da, wenn ich vor Ort bin, ne? Wenn ich jetzt hinfahre und da abends ankomme und denke, hey, ich will jetzt noch in die Stadt gehen, dann nehme ich halt noch ein frisches T-Shirt und eine Jeans mit oder so, ne? Aber das war's dann in Anführungsstrichen auch. Dann hört's bei mir eben aufgrund meines beschränkten Reisehorizontes grundsätzlich schon auf. Aber was hast du denn auf dem, was hast du denn auf dem Schirm? Was ist denn so, was steht bei dir ganz oben auf der
Liste? Also ich fange eigentlich mit dem Motorradfahren solches an, also nicht mit der Destination und so weiter, also im Zweifel schon mit der Destination, weil da zielt das erste Thema nämlich darauf ab, welche Klamotten ziehe ich auf dem Motorrad an? Weil das, finde ich, determiniert so einiges. Bedeutet, wenn ich weiß, ich fahre irgendwo hin, wo es warm und trocken ist, dann kommt der Lederkombi an. Bedeutet aber auch irgendwie andere Unterwäsche drunter. Ich habe da jetzt so ein, wie nennt man die, so ein Ganzkörperfunktionsanzug drunter. Mhm. Davon habe ich irgendwie zwei Paar. Muss ich sagen, mache ich anders, wenn ich Textil trage. Da kannst du im Zweifel irgendwie auch einfach ein Baumwoll-T-Shirt drunter ziehen, meines Erachtens. Und brauchst aber halt nicht so diese langärmeligen Sachen, die du ja bei Leder irgendwie brauchst, um da gut rein und rauszukommen.
Genau, das ist ja eher so ein Ein- und Ausstiegskomfort und wer in der Fahrt, ne? Wenn du ein T-Shirt anhast, was halt nicht irgendwie Haut eng anliegend ist, so, dann rutscht irgendwie was hoch und dann hast du irgendwie eine Falte oder so, irgendwas drückt was, sowas ist schon nervig. Und was, das hatte ich jetzt gerade angedeutet, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Gerade wenn du halt sagst, okay, du kommst halt abends irgendwo an und fährst mit Minimalgepäck und hast einen einteiligen Lederkombi, dann bist du halt eigentlich ziemlich angeschissen, wenn du dann abends irgendwo rausgehst und sind dann nur noch 15 Grad und hast halt nur dein T-Shirt dabei, in Anführungsstrichen, weil du nur ungern oder schlecht dann abends ins Restaurant oder was auch immer du machst, dann im einteiligen Lederkombi rumstiefeln willst, so, ne? Ein paar Schuhe, wichtiger Punkt. So, das ist, mein Rucksack muss so groß sein, dass ich ein paar normale Straßenschuhe reinbekomme. Das ist
essentiell wichtig. Also das habe ich einmal vergessen und dann abends mit meinen Pornoletten rumlaufen, da machst du dich nicht nur zum Affen, sondern du läufst halt auch wie ein Affe, egal was du sonst so drum hast. Extrem uncool. Worauf ich aber hinaus wollte, ist, wenn du dann dich für den Lederkombi entscheidest, bedeutet es ja auch, du musst dich dann auch nochmal mehr und intensiver mit dem Wetter auseinandersetzen, was nämlich Regenbekleidung angeht. Bei einer Tagestour ist es, finde ich, irgendwie immer relativ easy, aber auch Bezug nimmt auf unsere Gasgeflüster-Ausfahrt letztes Jahr, hatte ich nämlich gedacht, ja, nimmst du auch wieder nicht viel mit, hatte Lederkombi an, das Wetter sollte auch total toll sein. Und wenn du dich richtig erinnerst, direkt auf der Anfahrt habe ich diese eine Gewitterwolke, ich glaube, ich habe mich hier in diesem Podcast auch übelst drüber ausgelassen, mitgenommen und hatte natürlich keine Regenbekleidung dabei, weil es sollte eigentlich trocken sein. Wenn du Textil...
Was es für die meisten ja eigentlich auch gewesen ist, so, ne? Nur du hattest ja dieses Unglück, dass da diese eine, wie im Comic quasi, ne? Diese eine dunkle Wolke über dir schwebte und...
auf der Alp, Eichelberg oder wie das da heißt, kurz vor Stuttgart, dramatisch. Und mit Textil kann dir das ja doch nochmal so ein bisschen egaler sein. Aber ja, dann natürlich... Regenbekleidung ist ja auch nicht gleich Regenbekleidung. Ich habe einen Regenkombi, ich habe aber theoretisch auch so Überziehschuhe für die Stiefel, weil die sind ja auch nicht wasserdicht, gibt's ja auch unterschiedliche. Und dann habe ich wie so größere Kloputzhandschuhe, nur nicht in Gelb, sondern in Grau, aber wirklich so Gummihandschuhe, ne? Ziehst du drüber, musst du mal ein bisschen aufpassen, hält natürlich deine Lederhandschuhe völlig geschmeidig da, nicht nass von außen. Nur wenn du die zu lange trägst, da ist halt atmungsaktiv gleich nüscht. Da gibt's nix, ja.
Ja, dann wird's halt nass von innen, anstatt nass von außen. Boah,
da wird's irgendwann widerlich. Aber das sind so die Punkte. Dann, ich meine, Schlüpper und so weiter, müssen wir nicht drüber reden. Aber was ich noch immer extrem nützlich finde, ist neben dem kleinen Erste-Hilfe-Paket, das sollte, ihr wisst, ich bin ja Vorkämpfer für Erste-Hilfe und unterstützen, wenn doch mal irgendwas ist, ein Erste-Hilfe-Verbandskasten sollte man immer dabei haben. Also nicht auch irgendwo unter der Sitzbank verschraubt, also bei mir ist ja zum Beispiel die Sitzbank zugeschraubt, brauchst du erstmal einen Schraubenzieher, um die aufzumachen, sondern im Tankrucksack, im...
Warte, hat die S1000 eher keine Schlüsseloption, um die Sitzbank...
Nee, musst du aufschrauben.
Echt jetzt?
Nee. Da habe ich doch mal die Story erzählt, dass ich auch nicht an die Batterie rankam, weil diese eine Schraube so durchgenödelt war. Und dann habe ich den ADAC angerufen.
Ja, aber die Batterie sitzt ja normalerweise unter dem Fahrersitz und dieses Staufach ist ja normalerweise unter dem
Sitz. Ach, das meinst du? Ja, doch, und da gibt's irgendwie so eine Abdeckung. Ich weiß aber gar nicht, ob da irgendwie was reinpasst. Keine Ahnung. Aber auch das ist ja irgendwie dann nicht für alle zugänglich, ne? Jetzt lass dir mal überlegen, wir zwei sind unterwegs. Ich fliege irgendwie auf die Schnauze und brauche immer deinen Erste-Hilfe-Kasten hast und du bist jetzt nicht versiert im Umgang mit Motorrädern, sondern du kommst halt irgendwie im Auto angefahren, ja? Und ich sag, hey, da unter der Sozius-Abdeckung ist ein Erste-Hilfe-Kasten, hol ihn mal raus, damit du mir den Arm verbinden kannst. Völliger Zeitfresser. Das heißt, im Tankrucksack immer ein Erste-Hilfe-Kasten, Da kannst du einfach sagen, da ist eine Tasche auf dem Motorrad, aufmachen, da ist ein Erste-Hilfe-Kasten drin. Also so ein kleines Päckchen. Reden jetzt hier nicht von so einem 10-Kilo-Kasten.
Ja, so ein Mini-Motorrad. Ja,
genau,
ja,
wo du einfach so ein paar Sachen drin hast.
Die sind ja quasi nur ein Drittel so groß wie diese, wenn überhaupt nicht mal ein Viertel so groß wie diese Varianten, die man halt fürs Auto.
Ja, und in manchen europäischen Ausländern ja auch Pflicht, ne? Auch noch ein wichtiger Hinweis, darfst nicht vergessen. Ich weiß gar nicht, ob Italien oder so oder Österreich oder irgendwo so brauchst du ein Erste-Hilfe-Paket, sonst können sie dich richtig dran kriegen. Auch auf dem Motorrad. Oder war es Slowenien? Ich weiß gar nicht. Irgendwo war ich unterwegs, habe ihn jetzt eh mal dabei, wahrscheinlich schon wieder seit 10 Jahren abgelaufen, aber ganz ehrlich, wenn jemand wirklich verblutet, dann ist ihm, glaube ich, scheißegal, ob das Verbandpäckchen noch steril ist oder nicht. Hauptsache, es wird irgendwie abgebunden.
Ist tatsächlich so. Ich habe ja meinen Transporter und in meinem Transporter sind tatsächlich 3 Erste-Hilfe-Pakete drin, weil ich halt quasi das, was abläuft, also wenn es halt jetzt nicht irgendwie verschimmelt ist oder so, ne, die sind ja auch eingespeist, ne, lasse ich halt trotzdem im Auto, weil wenn es hart auf hart kommt, dann ist es mir egal, ob das abgelaufen ist oder nicht, sondern dann nutze ich das halt in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, ne.
Ja, übrigens, kleiner Tipp, solltet ihr mal in die Situation kommen, dass ihr jemand helfen müsst aus eurem Verbandskasten heraus und es kommt tatsächlich der Rettungsdienst und ihr habt noch die Nerven, darüber nachzudenken und seid nicht völlig geschockt im Nachhinein. Die Leute, mit denen kann man immer reden, das ist zumindest meine Erfahrung, und sagen, hey, sorry, ich habe das gerade alles verbraten, kann ich bei euch mal kurz auffüllen? Die haben im Rettungswagen einiges an Verbandsmitteln, die sind eigentlich immer gewillt, sind ja unterstützende, helfende Personen, das dann auch aufzufüllen. Dann habt ihr quasi, es lohnt sich sozusagen. Ihr müsst keinen neuen Verbandskasten kaufen, sondern ihr könnt verbrauchtes oder altes, abgelaufenes Material verwenden und dann füllt ihr da auf, kriegt ihr was Neues, weil im Rettungswagen sind auf jeden Fall frische Verbandsmittel im Regelfall drinne.
Wichtige Randnotiz an dieser Stelle, diese Fragen solltet ihr aber tatsächlich, wenn ihr überhaupt dran denkt, erst stellen, wenn quasi die Unfallstelle geräumt ist und alles versorgt. Weil sonst haben die Leute auch
genau, keinen Bock drauf. Genau, während die vielleicht reanimieren oder so und sagt, Entschuldigung, ich würde mal gerade auffüllen, geht klar oder was, dann macht ihr euch doch unbeliebt. Dann war es das auch mit der Erste Hilfe, war es nicht so viel wert. Naja, das habe ich immer mit dabei. Dann will ich immer mitnehmen, vergesse ich aber immer Visierreiniger. Einfach so ein kleines Tuch und so ein Spray oder was, bisschen Spüli rein. Weil wir kennen es alle, oder? Du bist im Tiefflug unterwegs, aber genauso sind es Fliegen, Insekten, wie auch immer, die sich dann auf deinem Visier niederlassen, hatte ich schon ein paar Mal echt die unangenehme Situation. Man kennt diese fetten gelben Flecken, kennst du auch, oder? Also die ganze Zeit macht er so
pop, ja, pop, pop,
bomb! Und Blab. Dann hast du da
so, genau im Schlag Sichtfeld. Schlag im Nacken, weil halt irgendwie gefühlt 5 Kilo dir ins Gesicht soll.
Boah, also das nehme ich immer noch mit. Flasche Wasser, eh klar. Ich glaube, das ist mit eines Grad an heißen Sommertagen der Unfallrisiken Nummer 1, dass die Leute nicht genug trinken. Und wir reden jetzt nicht von Bier, das sollte man beim Motorradfahren dann eh nicht trinken. Sondern
außer alkoholfrei,
da sind dann noch Elektrolyte drin, ist auch gut, aber einfach ausreichend Wasser mitnehmen und genauso wichtig halt irgendwie so ein Corny-Riegel oder hier so ein Müsli-Riegel, ich will jetzt nicht mehr die ganze Zeit irgendwelche Marken nennen, aber es ist, glaube ich, wie Tempo. Sowas kommt bei mir immer noch mit rein und eine Badehose. Ich finde es so belastend, wenn ich mit dem Motorrad irgendwo hinfahre und es gibt einfach, und wir leben es ja oft genug, irgendwo in den Bergen, schönen See und du kannst nicht reinhüpfen, da kotze ich ab.
Ja, das ist tatsächlich beim Jan ziemlich ausgeprägt. Ich weiß noch, wir waren BMW Days, wann waren das? 2019
Dreh,
waren wir auf den BMW Days. Und bist ja, wie, was ist der, Alpsee?
Ja.
Wie Alpsee ist das, ne? Und wir dann halt abends auf Feierabend und Jan tatsächlich die Buchse dabei und so, ja, jetzt hüpfen wir da noch rein. Das fand ich sehr spannend. Du hast das Ding einfach immer mit, habe ich das Gefühl. Wahrscheinlich einfach immer über der Unterhose noch eine Badehose an, für den Fall der Fälle, damit das Ding halt einfach am Mann ist sofort, ne? Und du nur Dings, Schlippi runter und los geht's.
Klar, aber du, wenn wir kurz deine Erinnerung schwelgen, du erinnerst dich auch, du warst dann mit dabei, hast ja auch mit eingepackt, es war auch herrlich. Nach so einem ganzen Tag Arbeiten an diesen BMW Motorrad Days, wo man sich die Füße in den Bauch steht und einfach irgendwie alles noch wehtut und sich auch in den Schuhen ganz neue Mikrobiotika irgendwie bilden, die da im Schweiß baden, tut es einfach gut, in diesen Bergsee zu springen. Ob das Wasser danach gekippt ist, ist uns nicht überliefert, aber es war herrlich. Michel, das war ein super romantisches Ding. Da sind wir noch mit dem Transporter hingefahren, da rausgesprungen, Sonnenuntergang. Gott, war das schön.
Das war wirklich eine super, super coole Geschichte. Und der See war tatsächlich auch groß genug und das Wasser kalt und frisch genug. Und ich kann mich dran erinnern, er hat die Farbe nicht verändert. Also es war war problemlos. Das ging doch tatsächlich sehr, sehr gut. Aber wo wir jetzt gerade schon, ich sag mal, so ein bisschen uns vom eigentlichen Thema entfernen, hast du, ist deine Packliste jetzt abgeschlossen? Weil mir ist gerade eingefallen.
Einen letzten Punkt habe ich noch.
Also
okay, Klamotten eh klar, aber da minimalistisch. Also wie gesagt, ich finde, bevor du 20 Schlüpper mitnimmst, pack rein in die Tube ein und gut ist. T-Shirt, irgendwie eine warme Jacke oder ein Pulli oder sonst was, das sollte dann irgendwie reichen. Aber für mich ist immer noch relevant die technische Ausstattung. Ich habe jetzt keine 12-Volt-Box am Motorrad verbaut. Das heißt für mich immer Ladegerät fürs Handy und eine Powerbank, die ich aktuell nicht finde. Ich hoffe, dass ich die noch bis zu unserer Ausfahrt irgendwie finde, weil sonst ist irgendwann vielleicht zappenduster. Die kann ich mir in meinen Tankrucksack reinlegen.
Im Notfall bringe ich dir meine mit, das ist kein Problem. Ich habe sogar zwei, also ich habe zwei oder drei. Also das,
gut.
Das kriegt man hin. Erinnere mich dann einfach nur dran.
Ich dachte, du hast jetzt auch schon so eine Excel-Liste oder einen Notizblock, kannst du direkt draufsetzen. Weil finde ich echt immer praktisch an so einem Tankrucksack, da schmeiße ich mir die Powerbank rein und kann die mit Kabel direkt auch an mein Handy verbinden, das dann vorne angeschraubt am Moped dran ist. Und damit ist die Liste eigentlich komplett. Ich glaube, was du gesagt hast, Schuhe immer wichtig, Schlüpper sowieso, Wasser bzw. Regenzeug und ein bisschen Strom, dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Geldbeutel im Zweifel noch.
Ja.
Ja.
Wobei, ich muss dazu sagen, dieses Schuhthema, ne, das ist ja eigentlich schon so ein Premium-Luxus-Ding. Denn wenn ich mir Ann-Kathrin anschaue, unseren Affen auf Motorrad, Affe auf Bike, die wir jetzt ja dieses Jahr auch in Folge 91 wieder bei uns mit im Podcast hatten, die springt ja einfach immer und überall mit ihren Motorradstiefeln rum, so, ne? Die ist ja quasi in Afrika, hat sie ihre Motorradstiefel an, ne? Die ist in Norwegen, da hat sie ihre Motorradstiefel an, wenn sie halt irgendwie wandern geht. Die ist in Chile, da hat sie ihre Motorradstiefel, wenn sie durch den Wald springt, an, so, ne? Und sie hat das, glaube ich, irgendwann auch mal so thematisiert, so morgens aufgestanden, ja, jetzt macht er erstmal ihren Frühsport, erstmal rein in die stinkenden Stiefel, so, ne? Also, ich glaube, das ist tatsächlich, da wird wahrscheinlich Sabrina auch so ein bisschen über uns lachen, dass wir das jetzt so als wichtigen Aspekt so mit genannt haben. Ich denke mal, die wird sich wahrscheinlich auch ja irgendwie oder ein Stiefelmodell suchen, in dem sie einigermaßen bequem zurechtkommt, damit sie halt das quasi als Beinkleid sozusagen oder Fußkleid sozusagen nutzt. Und was man natürlich noch machen kann, um das so ein bisschen vor allem wenn du in diesen Warmregionen unterwegs bist, Flipflops.
Ja,
so,
ne? Klar. Dann
die nehmen nochmal deutlich weniger Platz weg.
So, ne? Das wird wahrscheinlich auch mein Ding, je nachdem, wie es mit dem Wetter aussieht. aber ja, natürlich sind solche Packlisten noch unendlich füllbar, wenn du dann an diese ganzen Koffer- und Topcase-Fraktionen und so weiter denkst. Da frage ich mich immer, ob da irgendwie auch noch irgendwo so eine Espresso-Kapselmaschine irgendwo versteckt ist. Verstehe ich ehrlich, wieso das es noch nicht als Zubehör gibt. So schön Einbau, einfach diese Cups. Ich weiß, unökologisch, wir sind Motorradfahrende, da kannst du immer drauf scheißen. Aber wo jemand irgendwo auf dem Jaufenpass sein Topcase öffnet, dann ist da eine Espresso-Maschine drin, drückt da einmal auf den Zünder.
Gibt es. Also das Espresso-Ding, ob da jetzt tatsächlich eine Espresso-Maschine drin ist, weiß ich nicht. Aber was mir jetzt tatsächlich dieses Wochenende, ich war ja bei der IDM in Oschersleben und waren da im Hotel an der Strecke und der Herr Boll hieß er. Der ist ursprünglich irgendwie aus dem Schwäbischen, älterer Herr, schon in Rente. Und der macht aber da Service mit im Hotel. Der war beim Frühstück-Service war der. Und der hat gesagt, oh, ihr seid hier zum Motorradfahren. Und meine Tochter, die ist ja auch so viel unterwegs, die macht mit ihrem Freund immer Motorradtouren. Und die fahren dann halt irgendwie durch Schottland und dies und das und hin und her und sind nur unterwegs. Wäre überhaupt gar nicht sein Urlaub. Er meint aber, naja, sie hat in ihren Koffern dann halt immer die Klamotten. Und ihr Freund, der hat die Küche im Koffer am Motorrad und wenn die dann irgendwo anhalten, dann klappen die da den Deckel runter und dann hat er quasi in seinem Koffer quasi so diese das Küchenset und dann wird dann halt quasi Essen zubereitet und getan und gemacht und ich habe das natürlich nicht gesehen, aber so habe ich mir das tatsächlich dann vorgestellt, ne, dass dann die so wie man das eben auch aus diesen Wohnmobilen oder so kennt, dass du halt dann quasi den Koffer runterklappst, ne, und dann hast du da eben deinen Gaskocher oder deinen Gasbrenner quasi in Anführungsstrichen fest montiert und brauchst dann nur noch den Topf oder diese, wie heißen, Bialetti, Kaffeemaschinen draufstellen, so, ne, und das hat dann fast diesen Automatencharakter. Das fand ich irgendwie sehr, sehr charmant und irgendwie witzig.
Wie geil ist das? Also, wenn das jemand kennt, so ein System, wir haben jetzt keine Lust, die Recherchemaschine anzuschmeißen, schickt es uns gerne an info@gasgeflüster.de oder Instagram, Twitter, wie auch immer, Accounts, da sind wir auch präsent. Schickt mal gerne einen Link, würde mich ultra interessieren. Finde ich nämlich eigentlich eine ganz geile Idee. Oder wer es hat, zu Gasgeflüster-Ausfahrt direkt mitbringen und allen mal einen Kaffee kredenzen. Das wäre was.
Ja, voll. Also es wird natürlich eine etwas längere Geschichte, bis 25 Leute mit Kaffee versorgt sind, aber ich glaube, da warten wir gern. Wir trinken in der Zeit einfach ein Bier.
Genau, da hat jemand anders mal den Koffer auf, hat die Zapfanlage drin. Auch gut.
Ja, genau, das wäre natürlich großartig.
Das war mein Thema Packliste. Wenn du nichts zu ergänzen hast, Michel, du hast nämlich auch noch ein Thema mit am Start.
Ja, ich wollte dich nämlich tatsächlich, also ich habe noch zwei Punkte auf der Liste und der erste, der ist vielleicht relativ schnell in Anführungsstrichen so abgearbeitet und schnell ist hier wirklich das richtige Stichwort. Ich hatte in der letzten Folge ja die No Room for Error TT-Doku angesprochen. Hast du denn da mal reingeschaut?
Ich habe es angefangen. Ich habe allerdings nur die ersten 3-4 Minuten geschafft. Man musste sich, ich dachte zuerst, weil du sagtest, in Deutschland frei empfänglich, man musste sich trotzdem registrieren. Dann hat es aber funktioniert.
Genau, das hatte ich aber auch gesagt.
Ja, da habe ich nicht zugehört. Aber es hat dann funktioniert. Klassiker. Ich habe es aber ehrlich gesagt kaum geschafft, weiterzuschauen. Zumal, wenn ich mich damit beschäftigt hätte, dann dahingehend, dass die Tourist Trophy ja gerade noch in vollem Lauf ist, in vollem Gange und sich dann meine Internetbemühungen darum drehten, da ein paar mehr Informationen zu bekommen. Aber auch das nur spärlich, aber da kannst du mir sicherlich weiterhelfen.
Genau, das wollte ich jetzt nämlich in diesem Zusammenhang ansprechen, denn ich sag jetzt mal etwas bescheuert und abgedroschen, Klimawandel sei Dank, ist dieses Jahr tatsächlich die Wettersituation auf der Isle of Man herausragend, sodass tatsächlich da die Rundenzeiten bzw. die Rundenrekorde in Anführungsstrichen purzeln. Und was glaubst du, du googelst nebenbei, ich sehe schon, wie deine Augen hier über den Monitor flitzen.
Nee,
was glaubst
full
du,
disclosure, wie schnell... Wir müssen einmal kurz diese Aufnahme pausieren und neu starten, weil ich gerade feststelle, dass diese Aufnahme offensichtlich wieder über meinen Laptop-Mikrofon stattfindet. Und wenn ich das jetzt schon festgestellt habe, dann können wir hier eine kurze Pause machen, die Aufnahme wieder aufnehmen und dann mit dem richtigen Mikrofon, damit es hier einwandfrei rüberkommt. So, wir machen weiter in gescheiter Aufnahmequalität, nachdem mir eben aufgefallen ist, dass wieder das falsche Mikrofon aufgenommen hat, obwohl man das eingenommen hat. Shit in, shit out, wir sind zu dumm, das zu bedienen. Das wird auch in der 101. Folge sozusagen sich nicht ändern und wird wahrscheinlich auch in den nächsten 200-300 Folgen sich nicht ändern. Deine Frage war, ob ich weiß, wie schnell die schnellste Person auf der Isle of Man dieses Jahr war, richtig?
Genau, ich wollte darauf hinaus, ob du schon mitbekommen hast, wer jetzt aktuell den neuen inoffiziellen Rundenrekord aufgestellt hat, weil der nicht im Rennen passiert ist, aber auf jeden Fall eine spektakuläre, in Anführungsstrichen Weiterentwicklung der Rundenzeit und wollte natürlich fragen, ob du ungefähr ein Gefühl hast, wie schnell das denn gewesen ist.
Ich habe es gelesen. Aber wie es oft so ist, auch wenn du mir zum Beispiel sagst, dass man sich registrieren muss, um diese Doku zu sehen, vergesse ich sowas dann ganz schnell. Ich weiß, dass es bei den Sidecars irgendwie eine krasse Entwicklung gab, neuen Rekord. Ich weiß, dass, wie heißt der, Julian Trummer, der schnellste nicht englischsprachige Fahrer geworden ist. Der kommt, glaube ich, aus Österreich. Gratulation an der Stelle auf jeden Fall.
Absolut, genau.
Ich weiß, dass es in dem ersten Superbike-Rennen nach irgendwie 6 Runden, und wir reden ja von einer Runde von ungefähr 60 Kilometer, wenn ich richtig in Erinnerung habe, das heißt 360 Kilometer in Fülle, glaube ich, der Zeitabstand 8 Sekunden war. Das finde ich so abnormal. Peter Hickman als Zweiter folgte, wer war erster?
Dunlop? Michael Dunlop. Michael Dunlop,
8 Sekunden, das ist ja nichts auf 360 Kilometer. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist mehr, als wenn ich jetzt von München zu meinen Eltern nach Heidelberg fahre und wir würden das zusammenfahren und beide voll in die Eisen, also voll reingehen und in einem Abstand von 8 Sekunden ankommen. Das ist doch der pure Wahnsinn.
So.
Aber jetzt habe ich deine Frage nicht beantwortet.
Genau, was man an dieser Stelle noch dazu sagen muss, und das fand ich tatsächlich die verrückte Geschichte in diesem Zusammenhang. Ne? Michael Dunlop hat das Rennen gewonnen und an dieser Stelle auch nochmal Gratulation. Er ist jetzt damit der mit John McGuinness gleichgezogen. McPint bis jetzt mit 23 Siegern der zweiterfolgreichste Isle of Man Starter hinter Joey Dunlop, dem Onkel von Michael Dunlop. Und Michael Dunlop hat jetzt das erste Supersportrennen gewonnen, jetzt das erste Superbike-Rennen gewonnen und ist damit quasi mit John McGuinness gleichgezogen. Und hat tatsächlich im Training eben diesen inoffiziellen Rundenrekord aufgestellt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von über 218 km/h.
Egal ob Urlaubsreise, Motorradtest oder unsere jährliche Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt. Für die Navigation nutzen wir auf unseren Motorradtouren die App von Kalimoto. Der einzigartige Kurvenalgorithmus führt uns nicht nur zuverlässig über die schönsten Motorradstrecken ans Ziel, dank der einfachen Nutzung ist auch die individuelle Streckenplanung ein Kinderspiel. Besonders komfortabel, über den Webplaner kann man seine Touren bequem daheim am Rechner zusammenstellen und unterwegs über die App abrufen. Dank Offline-Karten mit Informationen zu Tankstellen, Motorradtreffs und Bike-Hotels ist mit der Premium-Version auch die Navigation in den entlegenen Regionen Deutschlands und der Welt kein Problem. Das Teilen von gefahrenen und geplanten Touren ist selbstverständlich ebenfalls möglich und die Routen können auch im GPX-Format exportiert werden. Wir nutzen die App noch auf dem Smartphone, Kanimoto funktioniert aber auch im Head-Up-Display von Tilsberg oder via CarPlay direkt auf dem Motorrad. Wer wie ich gerne mal eine Tempobeschränkung übersieht, ist dank integrierter Geschwindigkeits- und Blitzerinformation jederzeit sicher unterwegs. Gasgeflüster-Fans erhalten ab sofort eine 30-tägige Testphase für das Premium-Jahresabo und können so alle Funktionen der App in Ruhe und ausgiebig testen. Einfach unter carloimoto.com anmelden oder registrieren, die Jahresoption wählen und mit dem Code GAS30 die Kalimoto Premium-Version einen ganzen Monat kostenfrei ausprobieren. Den Link zur Seite und alle Informationen findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ob einfach nur von A nach B oder für die ausgedehnte Tour, mit Kalimoto findest auch du den kurvigsten Weg ans Ziel.
Durchschnitt auf diesem 60,7 Kilometer langen Kurs. Und das ist ja ein Straßenkurs, ne? Es geht da Bäume, Häuser, Sträuche, Zäune etc., Laternenpfosten, Bordsteinkanten und natürlich schlechte Straßenqualität. Und das ist nämlich das Verrückte, worauf ich jetzt in Anführungsstrichen hinaus wollte. Peter Hickman hat nämlich diesen minimalen Abstand von 8 Sekunden nach 6 Runden gehabt, obwohl er ultra Probleme im ersten Rennen hatte. Und zwar hat sein Schaltautomat nicht funktioniert. Das ist das eine. Mhm. Und er hat gesagt, dass das Motorrad so unruhig gewesen ist im ersten Superbike-Rennen, dass aufgrund des schlechten Straßenbelages, das sind ja normale Straßen, seine Bremsbeläge immer auseinander vibriert sind und er quasi vor jeder Anbremsphase erst dreimal pumpen musste, damit er genug Druck hat, um halt das Motorrad richtig zu verzögern. Und jetzt jeder, der mal auf der Rennstrecke gefahren ist und halt gemerkt hat, okay, ich habe einen wandernden Druckpunkt und das Motorrad bremst nicht richtig, so, ne, da geht ja sowas von der Kackstift, so, ne, wenn du halt gefühlt, also nicht ganz ins Leere
greifst. Da biegst du sofort ab.
Das macht dich einfach so fertig, ne, und er fährt dann einfach auf der Isle of Man, so, ne, dieses Rennen mit diesem Problem und überholt in der Zeit Dean Harrison, der auch die TT schon gewonnen hat, ne, kann nicht richtig schalten, kann nicht richtig bremsen und fährt trotzdem eben diesen minimalen Abstand hinter John McGinnis, sage ich jetzt schon wieder, hinter Michael Dunlop ein. Einfach verrückt. Einfach völlig absurd. Und wenn man sich das anschaut, ich glaube, ich hatte es in der letzten Folge auch angedeutet, es gibt von David Todd eine Onboard-Runde vom ersten Qualifying und ich glaube, da war bei der Helmkamera dieses Hypersmooth oder diese Stabilisierung aus, so, ne? Und du siehst halt einfach, wie es diesen Kopf, wie es diese Kamera halt hin und her wuchtet. Das ist so das allererste Mal, dass ich gedacht habe, okay, du kriegst halt wirklich mit, was auf diesem Motorrad passiert, ne? Es gibt ja sau viele Aufnahmen, auch unter anderem eben eine von Peter Hickman von der TT, wann war das, 2018 oder 2019, wo er
BMW HP4 Race
unterwegs ist, genau. So, und dann, das sieht natürlich super spektakulär aus, aber das ist halt einfach, hat einfach so ein Kinoformat und dieses David Todd Video zeigt halt einfach, wie sich das, oder vermittelt so ein bisschen so ein Gefühl, wie sich das tatsächlich wirklich anfühlen muss. Also wirklich absurd. Wahnsinn und richtig, das
Video,
richtig krass. Das
Video verlinken wir euch hier in den Shownotes. Ich muss mir auch mal anschauen. Ja, es ist wirklich völlig abstrus. Vor allem, ich frage mir, was geht bei denen in den Köpfen ab? Es ist das gefährlichste Rennen der Welt. Stand Montagabend zu unserer Aufnahme. Glücklicherweise noch niemand gestorben. Nach über einer Woche Betrieb, Trainings und so weiter. Auch nicht typisch, muss man dazu sagen.
Absolut, ja.
Hoffen wir, dass es so bleibt. Wirklich Daumen drücken, dass es da keine schweren Verletzungen gibt. Aber es ist einfach ein geisteskrank gefährliches Rennen. Du sagst es selbst, die sind auf vielen Teilen mit 300 km/h unterwegs. Und während wir bei einer fehlenden Bremsung sagen würden, ah scheiße, da müssen wir jetzt mal irgendwie auf den Stand, auf den Prüfstand, das checken, vielleicht stimmt was mit der Flüssigkeit nicht, Luft gefangen, wie auch immer, kommt der sogar noch durch den Schluss, dass es durch die Vibration die Bremsbacken auseinanderzieht. Also diesen Gedankengang erstmal zu haben. Wenn ich da mit 300 langballern würde und feststelle, es bremst nicht, dann würde ich sagen, oh fuck, okay, jetzt hat's doch irgendwie angefangen. Vor allem, der muss ja irgendwann mal erstmal gemerkt haben, ne? Die erste Bremsung muss er ja gemacht haben.
Da hat er aber jeden Tag große Augen bekommen, mein lieber Mann. Ja, völlig.
Völlig. Also da war der Körperinhalt auf jeden Fall auf einmal 3 Kilo leichter, hat sich dann halt im Kombi gefangen. Aber dann hat er ja da weiter gepumpt, ja, und dadurch ja wahrscheinlich den Bremspunkt auch verschoben nach hinten. Und ja, dann diese ganzen Erkenntnisse, da musst du doch, also ganz ehrlich, da hätte ich es abgeschickt gesagt, so Leute, ich bin raus. Aber da merkst du mal, da ticken die Uhren und auch die Köpfe komplett anders. Das ist wirklich atemberaubend. Das wusste ich gar nicht. Und dann einfach 8 Sekunden Abstand auf den ersten, ist ja völlig abnormal.
Ja, ja.
Also wirklich.
Also man muss an dieser Stelle, diese Information muss ich glaube ich auch noch hinterher schicken. Michael Dunlop meinte wohl, er hat dann quasi in der letzten Runde Tempo rausgenommen, so um den Sieg nach Hause zu verwalten, weil er halt gemerkt hat, okay, er ist halt einfach super entspannt unterwegs. Und das relativiert die Sache vielleicht so ein bisschen, aber auch nur ein bisschen so, ne? Und man weiß natürlich auch nicht, wie das wirklich bei ihm gewesen ist. Und was ich aber auch total faszinierend finde, und jetzt wird es wieder so ein bisschen allgemeiner und auch so ein Ding, was mir im ich sag mal, jetzt in diesem IDM-Rahmen so aufgefallen ist. Ne, der Michael Dunlop ist ja auf der neuen Honda CBR 1000 Triple R unterwegs. Und die hat eben jetzt auf der TT den Sieg eingefahren und ist im Moment auch hier, also zumindest im deutschen Rahmen in der IDM, sehr, sehr erfolgreich. Und das zeigt auch wieder so ein bisschen, glaube ich, dass ne, diese Modellentwicklung halt für Honda halt einfach ein sehr glücklicher Umstand gewesen ist und dieses Motorrad einfach wirklich jetzt ein richtiges Rennmotorrad und einen großen Schritt gemacht hat im Vergleich zu dem, was halt vorher so da gewesen ist. Denn das hat eigentlich nicht mehr in keinem Rahmen so eine wirkliche Rolle gespielt. Und jetzt ist aber irgendwie, ist die Marke in Anführungsstrichen mit diesem Modell gefühlt zurück und hat eben dieses prestigeträchtige Rennen jetzt halt auch gewonnen. Und das muss ich an der Stelle auch noch hinterher schicken. Guckt euch das mal gerne mal an. Wie gesagt, wir verlinken da auch so ein bisschen Informationen dazu. Diese Konstellation und Design, Michael Dunlop, Honda, in diesem Michael Dunlop Team Design sieht dann einfach auch porno geil aus. Also ich finde, das ist so ein schickes Gesamtpaket. Also der bringt einfach alles mit. Müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Ich finde es mega.
Ja, finde ich auch irgendwie ganz geil, diese Entwicklungen immer mal zu sehen. Zieht sich ja durch alle Klassen, Serien, wie auch immer, durch das Konzept der freien Marktwirtschaft dahingehend, dass es da ständig Bewegung gibt. Ne? Es gab Zeiten, da galt dann im Supersportbereich für Hobbyfahrende die S1000 Doppel-R als absolutes Maß aller Dinge. Dann kam aber Yamaha, hat nachgelegt, jetzt Honda wieder am Start und das mit Ausnahme jetzt vielleicht des Reise-Enduro-Segments der BMW GS, die ja immer noch Verkaufsschlager Nummer 1 ist, dass da viel Bewegung im Markt ist, wobei man auch hier sieht, diese absolute, wie sagt man, den Platzhirsch, ist auch so ein bisschen in Gefahr und finde ich immer ganz spannend, dass es da doch noch Entwicklungen gibt, die dann auch deutlich machen, hey, da tut sich was, auch technisch und es gibt nochmal Veränderungen. Gleichzeitig muss man aber natürlich sagen, wir reden hier von so einem hohen Niveau und jetzt die Honda Fireblade, eine CBR 1000 Triple R über den Mountain Course zu schicken, ist natürlich ein Gradmesser, den sollten wir auf deutschen Straßen hoffentlich nicht als Referenz verwenden. Also wer hier in Deutschland mit 218 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit auf offenen Straßen unterwegs ist, dem kann man einfach direkt schon seinen Organspendeausweis abfragen. Bringt mich mal kurz zu einer anderen Information, die ich noch droppen wollte. Außer Michel, du hast jetzt gerade noch was direkt zur Tourist Trophy.
Nee, überhaupt nicht. Ich wollte nur dieses 218 km/h Durchschnittsthema nochmal so ein bisschen aufgreifen. Ne? Jetzt versucht man auf der Autobahn eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 218 km/h zu fahren. So, ne, da geht's ja nur geradeaus und macht das mal eine Zeit lang und dann merkt erstmal, wie anstrengend das ist. Ne? Also, wie gesagt, Durchschnitt.
Total.
Nicht 220 km/h. Fahren, sondern irgendwie eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 220 km/h. Das ist jetzt kein Aufruf, dumme Sachen auf der deutschen Autobahn zu machen. Ne? Richtgeschwindigkeit 130, ja, muss ich an dieser Stelle unterstreichen. Aber jeder, der mal sehr, sehr schnell Motorrad gefahren ist, auch mit einem vollverkleideten Motorrad, der weiß, wie körperlich anstrengend allein dieses Geschwindigkeitsfahren ist. So, ne? Wie halt der Wind an dir reißt. Ja. So, ne? Und jetzt stellt euch das vor, ne? Ihr fahrt das natürlich unter Rennbedingungen mit Bremsen, mit Schräglage, mit ganz, ganz schlechtem Asphalt, ne? Und dann halt auch Geschwindigkeiten um die 300 km/h. Einfach nur, also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Und da noch eine ganz kurze Randnotiz, Folge 34, Folge 35, Horst Seiger, der war ja bei uns im Podcast schon zu Besuch, der ist ja auf der Isle of Man auch schon gefahren, der ist erfahrener Roadracer, der beschreibt das auch wirklich herausragend, wie sich das anfühlt und was man sich einfach nicht ausmalt, was da alles mitspielt. Also, wenn ihr euch da ein bisschen näher mit beschäftigen wollt, könnt ihr das da nochmal nachhören. Das verliert nicht an Aktualität.
Und jetzt mein Brückenschlagen zu einer kurzen, wie soll man sagen, Service-Information für alle, die sich mit dem Thema Organspende auseinandersetzen. Sollte man als Motorradfahrer, das gehört leider dazu, sollte man sich aber überhaupt als Mensch, ist es ja so in Deutschland, dass man aktiv zustimmen muss, dass man seine Organe spenden möchte im Falle eines Falles. Dieser Nachweis, den zu erbringen, ist immer ein bisschen schwierig. Dann hat man den Organspendeausweis nicht dabei. Vielleicht auch was Thema Packliste vorhin. Sollte man immer mit dabei haben,
hab egal, ich tatsächlich ob man ins
Motorrad immer, fährt oder einfach spazieren geht.
Ich wollte sagen, habe ich tatsächlich immer im Geldbeutel und ich habe meinen Organspendeausweis, und jetzt wird es ein bisschen makaber, damals gemacht, als ich meinen Motorradführerschein gemacht habe. Einfach, weil mein Risiko halt einfach größer ist, dass was passiert, grundsätzlich. Ne, das hat ja nichts mit der Fahrweise zu tun, sondern wir haben halt einfach ein gefährliches Hobby. Das ist einfach so. Habe ich auch noch gleich einen Punkt drauf, den ich unbedingt noch ansprechen will. Und deswegen habe ich damals einen Organspendeausweis gemacht, weil ich gedacht habe, wenn halt schon was passiert, dann sollte auch jemand noch was von meinen jungen Organen, also jetzt nicht mehr ganz so jungen Organen haben.
Die Vorlage von so einem Organspendenausweis kann man sich kostenlos postalisch anfordern auf der Website. Irgendwie muss man aber Organspendeausweis reingeben. Und es gibt jetzt aber einen neuen Impuls, und zwar kommt er aus der Tätowierszene. Auf den wollte ich aufmerksam machen. Für alle, die schon Tattoos haben oder die Interesse daran haben, es mal auszuprobieren. Es gibt unter junge-helden.org eine Webseite, da haben sich Tattoo-Studios zusammengetan. Die tätowieren einem ein Zeichen auf die Stelle seiner Wahl, das quasi die Verständnis oder das Einverständnis zur Organspende verdeutlicht. Das ist ein ganz cooles Zeichen. Das ist so ein O, und drunter sind so zwei versetzte Halbkreise. Das sieht also auch ganz schick aus, und da steht irgendwie für Organdonor, irgendwie, also Organspender, und gibt den behandelnden ÄrztInnen im Falle eines Falles einen Hinweis, ja, hier haben wir eine Person, die die Organe spenden möchte.
Wie verbindlich ist das? Also ist zertifiziert, sag ich jetzt mal?
Es ist in Deutschland wie immer so, ja. Also da wird gerade dafür gekämpft, sozusagen. Ich kenne jetzt nicht die hundertprozentige rechtliche Grundlage. Ich glaube, KritikerInnen können sagen, ja gut, wenn du das tätowieren lässt, vielleicht hat diese Person sich aber in den letzten 3 Wochen umentschieden. Ein Organspendeausweis, der ist natürlich schnell zerrissen und zerrupft und sagst, hey, ich widerrufe damit meine Einverständnis. Bei einem Tattoo ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Das bleibt zu klären. Diesen Aufruf gibt es auf jeden Fall. Ich kann nur sagen, ich habe am 22. Juni meinen Termin, um das auf den Arm tätowiert zu bekommen. Kann danach auch nochmal mehr erzählen. Ich möchte diese Chance einfach nutzen. Ich finde es nicht verkehrt, wenn man sich vergegenwärtigt, dass im letzten Jahr gerade mal 850 Organspenden in Deutschland stattgefunden hat. Um den Dreh ungefähr, bei eigentlich viel mehr Bereitschaft zum Organespenden und Verfügbarkeiten, aber vor allem aufgrund dieser bürokratischen Hürde. Und wenn das nur ein Schritt ist, der das leichter macht oder deutlicher macht, dann finde ich, ist es der auf jeden Fall wert. Auch den Link werde ich hier gleich nochmal in die Shownotes packen. Schaut da mal rein. Kam mir bloß in dem Gedanken, weil wir gerade dieses, ja, makabre Thema ist der falsche Begriff, aber so uns damit mit dieser Schattenseite mal wieder auseinandergesetzt haben.
Jetzt habe ich anknüpfend daran tatsächlich in Sicherheitsaspekt oder ein Sicherheitsthema, aber das wird jetzt ein richtiges Stammtischthema. Und zwar hatten wir ja, ich fange anders an. Was glaubst du, ich weiß nicht, ob du da die Tage mal reingeschaut hast, was glaubst du, war die erfolgreichste bzw. die zweiterfolgreichste Gasgeflüster-Folge dieses Jahr?
Boah, nee, schau nicht rein.
Okay, also Platz 1.
Warte mal, wenn du aber so fragst, dann wird es irgendwas mit Sicherheitsbekleidung sein.
Nein, tatsächlich nicht. Erfolgreichste Folge war mit Ann-Kathrin, die dunkle Seite für Motorradmädchen, auf Platz 2. Und das finde ich aber sehr, sehr spannend. Rangiert aber gerade Folge 95, Dein Freund und Helfer, zusammen mit Sebastian Farbig von der Polizei Sachsen-Anhalt. Zum Thema, da haben wir ja über dieses Thema, ne, sicher im Harz und Motorradunfälle und sowas gesprochen. Und da haben wir ein Thema aufgegriffen, und beziehungsweise er hat ein Thema angesprochen, das quasi das Unfallrisiko von älteren Motorradfahrenden beschreibt, ne? Dass er sagt, diese Gruppe ist sehr, sehr stark repräsentiert in den Unfallstatistiken. Und ich bin jetzt die Tage, so komme ich jetzt zum Thema, über einen Artikel gestolpert, bei dem Marc Fleischmann von der Polizei Trier, ich glaube, ein SWR-Beitrag war das, zum Saisonstart, eben auch dieses Thema aufgreift, ne? Und da geht es eben explizit um die Silver Ager, die Motorradfahrenden Ü45. Das hat mich ein bisschen hart getroffen, weil ich ja quasi an dieser Altersgrenze schon kratze. Und also, so wie ein Silver Ager fühle ich mich einfach noch nicht so richtig so, ne? Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall ging es in diesem Zusammenhang eben auch drum, dass diese Altersklasse halt einfach oft in Motorradunfälle verwickelt ist und vieles damit einhergeht, dass sie entweder sehr, sehr lange nicht gefahren sind, ne? Also diese klassischen Wiedereinsteiger, in dem Alter vielleicht auch erst anfangen, Motorrad zu fahren, also Neulinge, ne? Die sind ja immer so ein bisschen gefährdet, oder eben auch jetzt, nachdem sie lange nicht gefahren sind, auf ein neues Motorrad umsteigen, was einfach sehr, sehr viel Leistung hat. Und was ich mich in diesem Zusammenhang tatsächlich gefragt habe und das eben auch in diesem Umfeld dann platziert wurde und thematisiert wurde, ist, ob es nicht sinnvoll wäre, jemanden, der so lange kein Motorrad gefahren ist, nicht eventuell wieder in die Fahrschule zu schicken und quasi verbindlich eine Kompetenzauffrischung auferlegt, sage ich jetzt mal.
Aber ist das nicht das Thema, das einem immer wieder begegnet, auch wenn es darum geht, Autofahrende ab einem gewissen Alter immer mal wieder zu einer Prüfung zu schicken?
Absolut, absolut. Also das ist bei diesen Autofahrern natürlich ein wichtiger Punkt, aber da ist es ja eher so ein gesundheitlicher Aspekt, sage ich jetzt mal, ne? Also höre ich noch gut, sehe ich noch gut, ist meine Reaktionsgeschwindigkeit noch gut genug? Weil die Erfahrung, Routine haben sie ja. Das ist ja auch ein Grund, warum alte oder sehr alte Autofahrer ja oftmals sehr langsam unterwegs sind, weil sie halt sehr defensiv fahren, weil sie halt die Situation nicht mehr richtig einschätzen können, oftmals dann halt einfach auch das Tempo rausnehmen oder halt grundsätzlich langsamer in ihren Reaktionen werden und das halt auch quasi sich im Fahrstil so ein bisschen widerspiegelt, ne? Deswegen hast du eben den schleichenden Opa, der nicht mit 55, wie der Verkehr durch den Ort fließt, oder 35 oder 38 in der 30-Zone, sondern halt einfach dann 45
Sag,
oder
zu, was 55. Rufst du denn heute hier auf? Du hast es von Fahrtmann mit 300 über die Autobahn in der Stadt immer 5 bis 8 km/h drüber. Michel, dass dein Ovi-Ordner wirklich platzt, das wundert hier wirklich keinen mehr.
Nee, das ist ja quasi Empirie sozusagen, die sich hier bemerkbar macht. Das ist, fahr mal mit 50 durch die Stadt, dann wirst du feststellen, dass sich vor dir eine Lücke auftut, ne, und hinter dir sich der Verkehr staut, weil halt einfach, also wenn du jetzt, ja, ich sag mal klassisch, große Durchgangsstraße oder so, ne? Und wenn dann der Opa mit 45 oder die Omi mit 45 da durchfährt, dann wirst du auch erleben, dass die Leute vorbeifahren, hupen und winken. So, ne? Obwohl er in Anführungsstrichen nur minimal unter der Geschwindigkeit ist so. Also das ist das eine. lässt sich drüber streiten, ob man diese, also es ist ja ein Streitthema und deswegen auch dieser Stammtischcharakter, ne? Aber mir geht's ja explizit um diesen Umstand, dass ich halt einfach vielleicht 20 Jahre kein Motorrad gefahren bin. So, ne? Und zu dem Zeitpunkt, also klassisches Beispiel, ne? Ich mache mit 18 den Führerschein, so, dann habe ich erstmal wenig Geld, ich kann mir kein richtiges Motorrad kaufen, dann mache ich meine Ausbildung, fange an zu arbeiten, fahre auch sehr wenig Motorrad, ne? Ich meine, wir wissen, das durchschnittliche Motorrad fährt im Jahr 3000 Kilometer, so, ne? Und dann habe ich vielleicht, sagen wir acht Jahre, die wir aktive Fahrerfahrung haben, so, ne? Dann habe ich 20.000 Kilometer oder um die 20.000 Kilometer Fahrerfahrung gesammelt, so. Und dann steige ich 15 Jahre aus. Und dann fange ich eigentlich wieder von vorne an. So, gefühlt.
Ja, vor allem,
so
dann habe ich meistens ja noch mehr Kohle irgendwie übrig. Kann mir noch fettere Motorräder irgendwie kaufen. Also, ich meine, bei mir stößt er mit offenen Türen ein, auch wenn ich mich hier wahrscheinlich sehr unbeliebt mache. Aber ich muss sagen, ich finde, individuelle Mobilität ist kein Grundrecht dahingehend, dass man beanspruchen darf, hey, ich darf überall, wann ich fahre, wie ich fahre. Nicht nur aus ökologischen, klimatischen Bedingungen, sondern auch einfach, weil man sich bewusst machen muss, hey, wir sind da mit Fahrzeugen unterwegs, jetzt gehen wir mal kurz weg von Motorrädern, sondern mit Autos, die halt im Zweifel auch viel Schaden anrichten können. Wir reden jetzt gar nicht nur von so betrunkenen Unfällen, sondern auch eben von alten Leuten, die irgendwie Gas und Bremse verwechseln. Lauter solche Geschichten. Und sobald ich damit in der Gesellschaft unterwegs bin, bin ich somit auch ein Risiko für meine Mitmenschen, die vielleicht jetzt gerade zu Fuß, auf dem Fahrrad, auf dem Motorrad, wie auch immer unterwegs sind. Und ich bin da eh der Meinung, wenn man quasi diese individuelle Mobilität nutzen will und dazu nicht in einen Zug steigt oder in ein Flugzeug, wo man ja auch hofft, dass die Person, die das bedient, regelmäßig geschult wird auf neue Signale, auf Eignung und so weiter, dass ich dann aber auch bereit sein muss, meine eigene Fitness und mein eigenes Können zu beweisen und das in regelmäßigen Abständen. Ich würde aber sogar noch einen Schritt weiter gehen.
das auch nicht unbedingt an altersgebunden machen. Ne? Also natürlich kannst du sagen, wenn du nachweist, dass du regelmäßig unterwegs bist, dann reicht es vielleicht zwischen 20 und 60 alle 10 Jahre dann nochmal wieder hinzugehen. Aber verbindlich, heute roter Faden, auch mit Erste-Hilfe-Auffrischungskursen, lauter solche Sachen, ne? Dass das einfach zu einer Pflichtsache wird. Und gerade bei dem, was du schilderst, auch mit dem Motorrad, genau das Gleiche.
Absolut. Also
ich bin großer Fan von.
Ich bin, das ist natürlich ein ganz, ganz schwieriges Thema und deswegen hat das eben auch diesen, ne, da steckt ja diese Diskussionssteilvorlage drin, weil wir natürlich dieses große Problem der Nachweisbarkeit von Erfahrungen haben. Ne? Also kannst du natürlich sagen, okay, ich habe jetzt jahrelang kein Motorrad auf mich angemeldet gehabt, so das wäre so der erste Aspekt. Ne? Aber meine Freundin, meine Frau, mein Opa, meine wer auch immer in der Familie hat eins und ich bin halt einfach in Anführungsstrichen regelmäßig damit gefahren so, ne? Und ich habe diese Fahrerfahrung. Also jetzt komme ich wieder zu diesem Punkt zurück, an dem ich sage, muss derjenige oder diejenige, die lange Zeit eben nicht aktiv gewesen ist, nochmal einen praktischen Schulungsaspekt
aber was heißt
durchlaufen.
Denn, ich meine, was heißt denn aktiv? Jetzt der Berufskraftfahrer, ja, der wird im Jahr, keine Ahnung, wie viele Tausende, Hunderttausende von Kilometern abreißen. Aber es ergibt halt auch einen Unterschied, ob du mit dem LKW dann irgendwie immer am Kreuz Darmstadt losfährst und bis Karlsruhe runterfährst und dort auf dem Rasthof das Auto abstellst. Das heißt eigentlich, die komplette Zeit auf der Autobahn mit 80 geradeaus fährst. Oder ob du dann halt auf einmal im Jahr dieses Ding rückwärts irgendwo eine Parklücke reinrangieren musst, wo toter Winkel und sowas alles wieder relevant wird. Ne? Also ich finde, alleine diese Kilometerzahl, ist ja kein Auskunftgeber darüber, wie fähig ist jemand, dieses Fahrzeug zu leiten, ne, und zu führen. Und vielleicht ist es alles irgendwie auch gut gegangen, aber das Gleiche trifft sich aufs Motorrad, ne? Wenn du jetzt natürlich irgendwie immer, ich weiß noch, als ich in Düneburg Motorrad gefahren bin, nicht für ungut für alle, die dort wohnen und so, aber es war halt schon irgendwie immer krass gerade fahren und war dann doch nochmal irgendwie anders herausfordernder, wenn man dann irgendwie in den Bergen unterwegs war, in Spitzkernen und so weiter, ne? Und du kommst vielleicht auf die gleiche Anzahl an Kilometern, aber deine Fahrskills, die können dann für die Situation A super ausreichend sein, aber dann kommst du halt mal in einem Urlaub in Situation B und bist auf einmal völlig überfordert.
Ja, also das ist natürlich grundsätzlich ein Punkt und sehe ich aber tatsächlich nicht so kritisch, weil du natürlich, auch wenn du jetzt in einem, wie soll ich sagen, überschaubaren Radius unterwegs bist, ne, ich finde, dieses LKW-Beispiel hinkt so ein bisschen, weil ein LKW-Fahrer, egal wo der hinfährt, der hat immer eine ganz andere, eine viel größere Herausforderung, das Fahrzeug, ich sag mal, zu manövrieren und punktgenau zu steuern, auch wenn er auf der Autobahn nur geradeaus fährt. Ne? Jede Kreuzung ist für den eine Herausforderung. Das ist halt auch was man nicht weiß. Und selbst die Autobahnabfahrt, ne? Wenn du einen LKW dadurch manövrierst, bist du fähiger als jemand, der das mit dem PKW macht. So, ne? Anderer Punkt ist das, was du jetzt gerade genannt hast. Ne? Wenn ich jetzt wirklich die Situation verändere, also Beispiel im Sinne von, ich fahre jetzt nach Barcelona. Ne? Barcelona Stadtverkehr. Absurd, was da los ist. So, ne? Da bin ich natürlich auch als sehr routinierter deutscher Fahrer, stoße ich an meine Grenzen. Aber fahren bei 20% Gefälle. So, ne? Das sind Extremsituationen, die kriegst du in der Fahrschule nicht vermittelt. Das ist grundsätzlich nicht, wenn du nicht in diese Region aufwächst, nicht Aspekt deines Lehrspektrums, so, aber da bin ich der Meinung, wenn du jemanden hast, der halt relativ viel Auto fährt, der kann sich dahin in diese Richtung adaptieren. Was für mich eher so der kritischere Punkt ist, und das ist eben das, was ich auch mit diesem Motorradaspekt anstoßen wollte, ist halt einfach gar keine Erfahrung, ne? Oder lange Zeit nicht fahren. Das ist auch so ein Punkt, wenn du sagst, okay, mache ich jetzt auch für den Automobilbereich auf, wenn ich sage, keine Ahnung, ich bin jetzt verheiratet und mein Partner oder meine Partnerin ist diejenige, die einfach immer fährt, blödes Beispiel, ne? Und ich bin jetzt 15 Jahre verheiratet und saß immer noch auf dem Beifahrersitz, ne? Und dann kommt eine Situation, was weiß ich, eine Trennung oder vielleicht auch ein gesundheitlicher Event, der dazu führt, dass halt der Partner nicht mehr fahren kann und ich muss dann fahren. Ich habe den Führerschein, habe aber keine Erfahrung, so, ne? Und das sind eher so die Aspekte, wo ich sage, lass ich wirklich diese Personen direkt wieder ohne, oder ist es sicherheitstechnisch vertretbar, diese Person direkt wieder in diesem Bereich loszulassen? Und Auto geht noch, ne? Also, weil es einfach per se steht, ne? Weil es nicht physikalisch, dynamisch so schwer oder so schwierig zu fahren ist wie ein Motorrad. Und dann kommt eben noch dieser Leistungsaspekt dazu mit diesen modernen Motorrädern, wo ich sage, oh, das ist schon ein Bereich, wo ich sage, na, da krieg, also es ist tatsächlich auch ein Beispiel aus meiner Familie. Mein Vater hat nach 20 Jahren sich wieder ein Motorrad gekauft, so, ne, und ich kriege halt einfach Bauchschmerzen, wenn der unterwegs ist. Ich kriege auch Bauchschmerzen, wenn ich sehe, wie er fährt, so, ne, weil ich dann denke, ja, das ist halt nicht sicher, so, ne, und da wäre es schon nicht verkehrt. Also
ich glaube, was ja auch ein Aspekt wäre, das gar nicht so als Kontrolle zu framen, wie man so neudeutsch sagt, sondern eher anders als Training für die Leute und dann wieder das Thema Sicherheitstrainings, Fahrtrainings ins Spiel bringen. Ne? Also ich glaube, das eine ist ja, so wie wir sagen, hey, du musst das und das bestehen, sonst darfst du nicht weiterfahren. Oder ein Weg wäre ja auch einfach, hey, du musst alle Jahre zu diesem Fahrsicherheitstraining gehen. Und ich meine, da versierte FahrtrainerInnen können ja auch dort aufzeigen, hey, pass mal auf, so wie du fährst, also entweder machst du nochmal 3 Trainings oder ich würde es so nicht machen, weil sonst fährst du nicht mehr lange. Das so über diese Schiene zu bringen, aber das zumindest verpflichtend zu machen, weil was, glaube ich, unstrittig ist, ist, dass schon einfach mit langer Abstinenz oder steigendem Alter oder zu jungen Alter, das betrifft ja auch gerade die 16- bis Einsteiger. 20-jährigen vornehmlichen Männer, die da einfach sehr risikoaffin unterwegs sind, denen halt solche Trainings verpflichtend, wie soll man sagen, verpflichtend zu machen. So.
Ja, ja. Also es ist auf jeden Fall wirklich ein sehr, sehr schönes, spannendes Stammtischthema. Da gibt es sicher auch sehr, sehr viele verschiedene Facetten. Und ich glaube, du hast das Beispiel schon gebracht, LKW-Fahrer haben da nochmal eine ganz, ganz andere Sicht, weil bei denen ist das ja so. Ne? Also du kannst natürlich deinen BCE-Führerschein machen, was auch immer, und das kannst du dein Leben lang fahren. Wenn du aber wirklich, 40 Tonnen Sattelschlepper oder sowas fahren willst, ne, oder vielleicht auch so Gefahrgutgeschichten, ne, das ist nochmal eine andere Geschichte, dann musst du halt tatsächlich, ich glaube, alle 5 Jahre ist es bei denen, müssen die quasi ihre Tauglichkeit nachweisen. Wie, in welchem Umfang das jetzt genau passiert, ob das nur
du musst so einen Sehtest machen, Hörtest, genau, gesundheitlich. Sowas. Also, weil ich hatte damals auch für den Rettungsdienst diesen Führerschein machen sollen, also über 3,5 Tonnen, weil diese ganzen Rettungswagen ja mittlerweile mehr wiegen, und hatte auch die Option, entweder diesen großen, fetten LKW-Führerschein zu machen oder den C1 heißt der, glaube ich, das war früher Führerschein Klasse 3, bis 7,5 Tonnen. Und ich habe es genau aus dem Grund belassen bei dem kleineren, auch wenn es natürlich mal cool gewesen wäre, eine Fahrschule so 40 Tonnen durch die Gegend zu bewegen, aber dann dachte ich mir ganz ehrlich, ziemlich sicher wird meine weitere berufliche Laufbahn nicht als Berufskraftfahrer weiter verlaufen. Und entsprechend hätte ich dann nach 5 Jahren diesen Lappen wieder weg, weil ich keinen Bock habe, da alle 5 Jahre irgendwie hinzugehen. Aber ja, finde ich, ist ja zum Beispiel auch ein fairer Punkt und verstehe deshalb nicht, wieso das nicht für alle gilt. Ja, natürlich sind die viel, viel mehr unterwegs, aber ich auch mit meinen 7,5 Tonner kannst halt genau den gleichen Scheiß machen. Wenn du da irgendwie falsch abbiegst und ein Auto reinkrachst, ist es genauso am Arsch. Also wir müssen ja gar nicht mehr nur von diesem klischeehaften Beispiel in die Fußgängermenge sprechen. Das soll hoffentlich eh nie passieren. Aber nichtsdestotrotz, finde ich eigentlich, wir sind im Straßenverkehr gleichberechtigt. Also wenn ich in den Gegenverkehr fahre, spielt es keine Rolle, ob ich Berufskraftfahrer bin oder gerade privat unterwegs bin, sondern ich bin einfach Teilnehmer oder Teilnehmerin des Straßenverkehrs, des Öffentlichen. Und es wäre doch irgendwie für alle auch beruhigend zu wissen, wenn man weiß, die anderen Personen um einen rum werden regelmäßig mal geprüft, ob sie noch in der Lage sind, neben dir da überhaupt rumstehen zu dürfen.
Ja, absolut. Also das, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so ein emotionales Ding ist oder so ein gefühltes Ding oder ob es tatsächlich einfach, ich bin mir sehr sicher, wenn regelmäßig Schulungen erfolgen, das ist ja, Übung macht den Meister, ist halt einfach so, dann verbesserst du die Sicherheitssituation grundsätzlich. Ja, aber ich glaube, es ist natürlich ein sehr, sehr umfangreiches Thema. Wir werden es jetzt nicht abschließend erörtern können hier in diesem Umfang, aber ich würde mich sehr freuen und es interessiert mich sehr, wie ihr da draußen da zum Thema steht, wie da eure Meinung ist, was ihr davon haltet, vielleicht auch aus welcher Perspektive ihr das betrachtet, ne? Stichwort Berufskraftfahrer. Und lasst uns das auf jeden Fall ganz gern mal wissen. Schickt mal Info an
info@gasgeflüster.de.
Genau.
Oder man kann jetzt auch für alle, die auf Spotify regelmäßig einschalten, wir sind ja irgendwie auf allen Portalen, ich habe es aber gesehen, bei Spotify kratzen wir jetzt auch an der 1000 AbonnentInnen-Kurve oder Marke. Da können wir jetzt irgendwie neuerdings irgendwie so Fragen stellen am Ende einer Folge, die könnt ihr da beantworten. Da könnt ihr es auch reinhacken, sofern ich daran denke, die entsprechende Frage zu stellen. Sonst steht da einfach nur, wie hat euch die Folge gefallen? Aber selbst auf diese Frage könnt ihr aber schreiben, hey, Jan und Michel, eure Meinung finde ich total scheiße, weil, oder ich stimme zu, oder ich habe folgende Ergänzung. Hackt's rein, wir sind sehr gespannt auf die Rückmeldung. Jetzt müssen wir zum Ende kommen, Michel. Ne?
Absolut, genau. Und weil du das mit diesem Feedback gerade schon angesprochen hast und Spotify erwähnt und Apple Podcast und oder wo auch immer ihr unsere Gasgeflüster-Episoden euch reinzieht, lasst auf jeden Fall mal eine Bewertung da. Es gibt ja auch die Möglichkeit, einfach den Podcast an sich zu bewerten. Und wir sind natürlich interessiert dran, wie ihr unser Format einordnet. Also da mal ein Sternchen da lassen, im Idealfall 5 natürlich.
Und geil, nachdem wir in der letzten Folge Probleme hatten mit der Synchronisation, hier in dieser Folge in der ersten Hälfte wieder mit mieser Aufnahmequalität gearbeitet habe über mein Laptop-Mikrofon, fragen wir jetzt nach einer Sternebewertung. Das wird ein Schuss ins Knie, aber gut, nehmen wir auch naja, mit.
Ich wollte gerade sagen, wir können das ja einfach auch jetzt so ein bisschen spezifizieren und nicht die technische Umsetzung des Podcasts bewerten lassen, sondern einfach nur unsere Themen, wir als Hosts, Kommunikation mit euch und dafür gibt ihr halt immer 5 Sterne und dann ist das Problem ja auch gelöst.
Fair, so. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Folge berichten wir sicherlich von der Ausfahrt. Wird spannend, vielleicht auch was da vielleicht die Diskussion gebracht haben. Wo auch immer ihr hinfahrt, fahrt sicher, habt viel Spaß, passt auf euch auf. Danke fürs Zuhören. Michel, danke für deine Zeit wieder. Es war sehr schön mit dir, lehrreich, was auch die Tourist Trophy angeht. Ich sag tschö, bis bald.
Bis bald.